Aber bleib dazu bitte in der Gegenwart Gottes. Das habe ich noch am Anfang beten. Dank dir, Vater, dass du hier bist, dass du hier, dass wir dich begegnen können. Ich danke dir, Vater, dass du das Haus hier baust. Unser inneres Haus, das Haus, was wir hier sehen, und das Haus unserer Mitgeschwister in ihrem Herzen. Berühre dieses Haus neu in uns. Komm und wohne in unserem Haus. Spreche rein. Du hast die ganze Vollmacht. Wir wollen dir Raum geben, uns neu zu berühren heute. Ich danke dir, Vater, dass du ein Gott bist, der damals gewirkt hat, so wie auch heute und immer, aber immer wieder frisch, immer wieder neu erfüllend, immer wieder neu begegnend. Und wir wollen uns aufmachen und dir zuhören. Wir wollen dir dienen, indem wir dir zuhören, Gott. In Jesu Namen. Amen. Ganz kurz noch persönlich. Hier ist ein Freund von mir hier aus Uganda, Elijah. Kannst du mal kurz deinen Arm heben? Genau, Hammer. Gib mal einen großen Applaus. Elijah kommt aus Uganda, macht große, große Projekte. Gott wirkt mächtig durch ihn, baut Schulen auf, Kliniken, baut ein ganzes Dorf aus in Ruanda. Also da ist Erweckung durch eine einzige Person. Natürlich sind da mehrere dahinter, aber er macht sich gerade hier auf in Deutschland und berichtet über das, was Gott macht in Uganda. Aber jetzt erstmal zu Gerechtigkeit. Leben. Man schlägt die Zeitung auf und man liest. 10% der reichsten Menschen besitzen 84% des Weltvermögens. 20% der Welt lebt mit 1,12 € am Tag in absoluter Armut. Weltweit stirbt alle 5 Sekunden ein Kind, unter 10 Jahren an Hunger bzw. an Geldmangel. Denn im Prinzip haben wir genug Nahrung, um 12 Milliarden Menschen zu ernähren. Und wir haben 7,5 Milliarden Menschen auf der Erde. 45%, also fast die Hälfte der Weltbevölkerung, haben keinen Zugang zu sauberen sanitären Anlagen, sodass Kinder wegen Infektion sterben müssen. 35% der Weltbevölkerung lebt mit Wasserknappheit, kein Zugang zu Wasser. Und jedes Jahr sterben 17 Millionen Menschen, weil sie nicht genug Geld haben, um einen Arztbesuch zu zahlen. Armut, Ungerechtigkeit und Leid. Darum soll es heute gehen und wie wir uns letztendlich darin positionieren und sehen. Was ist die Rolle der Gemeinde? Was ist die Rolle eines einzelnen Christen? Ich meine, wenn ihr das alles hört, wenn ihr das lest, es ist euch nicht unbekannt. Nur das sind Zahlen, Millionen Menschen und die Hälfte der Weltbevölkerung, es ist dann 3,5 Milliarden Menschen. Also man kann es kaum fassen. Unsere Vorstellungskraft geht total hinüber. Und wir haben auch gar keine Vorstellungskraft geschweige über Möglichkeiten, wie wir das angehen sollen. Aber Gott ist größer als all diese Probleme. Und er wird uns aufzeigen, dass was Unmögliches erscheint, doch möglich ist. Und dazu will ich euch in diese Reise mit hineinnehmen. Was heißt gerecht zu leben und Herzschlag Gottes mitzuerleben? Zunächst eine weitere negative Botschaft. Ich fange mal mit so Vorwürfen gegenüber Pfingstgemeinden mal an. Pfingstgemeinden bekleckern sich gerade nicht mit Ruhm im Sinne von Armutsbekämpfung. Wir sind jetzt nicht die Vorreiter für die Organisationen, die überall unterwegs sind, um Ungerechtigkeit zu bekämpfen. Worin wir eher so gut sind, sowas wie, ja, du brauchst den Seelenheil, Wortverkündigung ist wichtig, Jesus ist wichtig. Wenn du zu Jesus Ja sagst, dann ist doch alles gut. Und Wortverkündigung stellen wir einen höheren Stellwert, also messen wir einen höheren Stellwert bei, als irgendwie Armutsbekämpfung. Und was sich dadurch zeigt, ist, dass dann nur noch kleine Parzellen oder Gruppen innerhalb von Gemeinden sich treffen und sich für Gerechtigkeit einsetzen. Das sind so die anderen, die das tun. Die anderen, ich will es niemals unterstellen, aber es kommt so vor, von außen ist so eine Wegschau-Mentalität. Wir können damit nicht umgehen, es ist zu groß, wir können da keine Lösung anbieten. Es sind dann eher passiv, haben den Anschein einer Gleichgültigkeit. Und uns muss dessen bewusst sein, dass das Missionsverständnis, ja, Wortverkündigung, aber nicht darin stehen bleiben darf, sondern sich in einen Akt, in eine Handlung ableitet. Eine Handlung muss aus dem Wort abgeleitet werden. Es reicht nicht nur aus, nach innen zu schauen, wie geht's mir und wie geht's meine Beziehung mit Gott und wie geht's mir und wie geht's mit Gott und nochmal mit mir. Also nur sich selbst zu beschäftigen, die ganze Welt dreht um einen selbst rum, sondern zu schauen, was ist nicht nur oben, sondern was ist unten, wo Menschen Leid ertragen müssen und bedürftig sind. Aber nicht nur innen, sondern auch außen. Was ist mit meinem Nächsten? Was hat er, wo ich ihm dienen kann? Wo ist er mit Gott unterwegs? Wo ist er mit materieller Armut unterwegs? Und diesen Vorwurf müssen einige Pfingstgemeinden mit leben. Und dann sagen die, ja, karikative Barmherzigkeit finden wir gut, aber wir bieten nichts an, so groß. Ist das so? Dürfen wir uns dem gefallen? Ist das okay so? Wie sieht das eigentlich die Bibel? Und da gehen wir mal hinein. Und angefangen, bevor Jesus Christus getauft wurde, hat Johannes der Täufer getauft. Johannes der Täufer hat viele getauft. Soldaten, Zöllner, Menschen, die in ihrem Berufsleben waren und dachten, hey, das muss mehr sein, das kann nicht alles sein im Leben. Und sind dann hingegangen zu Johannes und sich taufen lassen, sind wieder hochgekommen und haben gesagt, okay, jetzt weiß ich, wer ich bin, aber was soll ich denn jetzt tun? Und so fragte auch ein Zolleinnehmer, Johannes, der sich taufen ließ. Meister, Johannes, was sollen wir tun? Johannes erwiderte, verlangt nicht mehr von den Leuten, als festgesetzt ist. Und wir fragten einige Soldaten, was sollen wir denn tun? Er antwortete, beraubt und erpresst niemanden, sondern gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Wenn wir getauft werden, ist nicht mehr die Frage, wer bin ich, sondern was soll ich tun? Aus der Position der Kindschaft, der Sohnschaft hin zu Gott. Wir müssen nicht mehr fragen, was kann ich? Du kannst alles. Denn Gott wirkt durch dich. Er rüstet dich zu, er qualifiziert dich. Da ist nicht mehr die Frage, wer bin ich, was kann ich, sondern was soll ich tun, Gott? Hier, dein Diener hört dir zu, was soll ich tun? Und so war der Zolleinnehmer und so war der Soldat, was soll ich tun? Johannes gibt eine ganz klare Linie. Sag nicht, Soldat, wahrscheinlich tötest du. Ha, raus da. Zolleinnehmer, du nimmst nun zu viel Geld von den Menschen ein. Also wechsel den Beruf. Nein, bleib da, wo du bist. Sei Licht da, wo du bist. Auch wenn du denkst, du bist gerade im Falschen in diesem Beruf. Nein, bist du nicht. Sondern Gott sagt dir, verlange nicht mehr von den Leuten, als festgesetzt ist. Verlange nicht mehr heißt, drücke ihnen nicht noch ein Joch auf. Verlange nicht noch mehr von ihnen, sondern begegne ihnen in ihrer Situation. Sei mitfühlend. Und das ist der erste Punkt, den ich heute mitgeben möchte, ist, dass wir einen einfühlsvermögenden Lebensstil einverleiben sollten. Dass mit unserer Taufe wir zu einer Herrschaft der Sünde Nein gesagt haben, und zu der Herrschaft Gottes Ja gesagt haben. Mit der Taufe heißt auch Umkehr, aber nicht nur innerliche Einstellung Umkehr, sondern das fließt durch uns hin in eine Handlung hinein. Deshalb ist Bekehrung und das, was wir danach tun, steht stark im Zusammenhang. Bekehrung und Berufung sind eins. Und diese Berufung ist Barmherzigkeit. Sei barmherzig mit den Leuten, mit denen du einfach zu tun hast. Wenn du da Nöte siehst, dann wirke da hinein. Nicht mit Scheuklappen rumlaufen, sondern die Barmherzigkeit ist eine Frucht deiner Umkehr. So bleibt, wenn wir das keine Barmherzigkeit üben nach der Umkehr, ja, dann bleibt es ein Glaube ohne Werk. So bleibt es Liebe ohne wirkliche Handlung der Liebe. Und so soll unsere Umkehr ein Werk der Barmherzigkeit zeigen. Und dieser Werk der Barmherzigkeit ist ein Akt der Anbetung zu Gott. Es ist nicht irgendwie, ja, damit ich mein Gewissen beruhigen kann. Nein, wir beten Gott an, wenn wir anderen Menschen helfen. Wir manifestieren die Liebe. Und unser Handeln soll aus dem Manifest der Liebe entspringen. Das heißt, wir sollen von der Liebe geleitet werden, beeinflusst werden. Und Handlungen springen daraus. Okay, Johannes gibt uns eine Leitlinie. Sei nicht zu streng zu den anderen Leuten, sondern sei mitfühlend. Dann sagte, ja gut, das war vor Jesus, was macht Jesus? Jesus ist der Anwalt und der Befreier der Armen. Er ist derjenige, der hier runtergekommen ist, gerade für Menschen in Randzonen, die sich einer Randgruppe eher identifizieren, innerhalb der Gesellschaft. Er ist gekommen für die Kranken, um sie heil zu machen. Und die merken, die sind arm, merken, dass sie blind sind und gefangen sind. Und das zeigt sich in Lukas 4. Als Jesus Christus laut Aufzeichnungen zum ersten Mal in der Synagoge gepredigt hat, zumindest die erste Aufzeichnung der Worte Jesu in der Öffentlichkeit, sagte Folgendes. Nun, bevor er was sagte, stand er auf von der Menge in der Synagoge, ging rauf, erhielt eine Rolle und las: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkündigen, dass sie frei sein sollen und die Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Er begann zu reden. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt, sagte er zu ihnen, ihr seid Zeugen. Was Jesus Christus da gemacht hat, ist, die Richtung vorzuzeigen, weshalb er hier auf dieser Erde ist. Und Jesus Christus hat seine Visitenkarte vorgelesen und gesagt, hey, ich bin hier, um den Armen gute Botschaft zu lesen. Und den Armen heißt nicht nur die innerlich Armen, geistlich Armen, sondern auch die materiellen Armen, die bettelarm sind und die unter dem eigenen Zustand und dem Zustand der Welt leiden und auf Hilfe warten, auf Hilfe hoffen von Jesus Christus. Und diesen Armen wendet sich Gott zu. Jesus fordert uns deshalb nicht nur auf Armen zuzusprechen, ja, was machst du denn da? Steh doch mal auf. Es gibt so viele Möglichkeiten, die du tun kannst. Nein, das ist nicht so eine herablassende, frohe Botschaft. Ich verkünde nicht die Botschaft auf einer Art und Weise, die nicht würdigend ist der Person gegenüber, sondern er will sie darin begegnen. Er macht sich klein wie die Armen. Was macht er mit den Gefangenen? Es ist klar, das sind die Verfolgten, die im Gefängnis sind aufgrund ihres Glaubens. Es ist aber auch die religiöse Gesetzlichkeit, die uns manchmal gefangen nimmt. Aber ein Lächeln von Jesus Christus sprengt jede Religion und jede Gesetzlichkeit, die sich bei dir versucht hat zu manifestieren und zu sagen, ja, durch irgendein Werk werde ich irgendwie gerecht vor Gott und gut stehen vor Gott. Nein, deine Beziehung zu Jesus Christus macht dich gerecht vor Gott, aber nichts, was wir tun können. Und diesen Menschen sagte, ich will dich befreien. Ich will, dass du frei bist, frei atmest und dass du der Atem der Freiheit wieder gegeben wird. Und davon will er Menschen befreien, auch aus dieser Gefangenschaft der Verfolgung. Aber was auch mit Blinden hier auch geschrieben wird, Blinde sehen, das ist nicht nur körperliche Natur, sondern hier auch geistliche Natur. Er will, dass wir erkennen, wer er ist, dass wir Erkenntnisse bekommen, dass wir Heilung sehen, dass wir Wunder bezeugen, dass wir Zeichen in unserem Leben, Zeichen Gottes in unserem Leben wirklich bezeugen können. Das meint er mit Blinde wieder sehend machen. Und er wendet sich den Unterdrückten zu. Unterdrückten, die vielfach in Ungerechtigkeit leben, in Menschenhandel, die nicht den Zugang haben zu öffentlichen Institutionen, was wie Bildung, wie Gesundheit, dass ihnen verwehrt wird. Dann besteht Ungerechtigkeit. Denen wendet sich Gott zu. Also das macht Jesus. Er verschließt nicht die Augen vor denen und sagt, das ist mir zu groß oder nicht so wichtig, das Materielle. Man muss immer nur auf das Geistliche schauen und man muss nur immer auf das Wort schauen. Nein, das Wort ist die Grundlage deines Handelns und bewegt dich, den Armen das zu geben, was Gott ihnen geben möchte. Und dass es nicht nur geistliche Natur ist, sehen wir auch in Matthäus 11, als Johannes der Täufer dann im Gefängnis landete. Und er hat gesagt zu seinen Freunden, hey, lauf doch mal zu Jesus, frag mal, ob er wirklich der Messias ist. Und dann laufen die dahin und fragen, hey, bist du der Messias? Und dann antwortet Jesus Folgendes. Und ihr kennt es. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige sind heil, Tote werden auferweckt, Blinde sehen, Taube hören. Und das ist das, was Jesus tut. Arme, die gute Botschaft zu verkündigen. Das passiert tatsächlich, nicht nur früher, so auch heute. Und wir sehen, dass Jesus in so einem Heilungsgottesdienst, im Heilungsdienst unterwegs ist und sich vor allem dann den Menschen entgegenkommt oder auch widmet, die in Randgebieten wohnen, keine soziale Integrität haben. Sie integriert er wieder. Jesus ist der größte Integrator, ist derjenige, der integrieren kann, sozial, wieder einbinden kann, wieder in die Mitte bringen kann. Komm, das macht Jesus. So auch wir. Wir sollen keine klösterliche Gemeinschaft werden, wo wir uns von der Welt zurückziehen, sondern hinausgehen, eine Gehkultur haben, hinauszugehen, unsere Liebe Beine geben und nicht unseren Beinen der Liebe. Aber unsere Beine so weit zu tragen, hinzugehen und nicht gleichgültig draufzuschauen, sondern Missstände entgegenzutreten und mit Mut zu sagen, hier ist was falsch, das geht nicht so weiter. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber ich weiß, das ist ja irgendwie falsch. Ich weiß, dass es irgendwie falsch ist, auch über andere Menschen schlecht zu reden. Ich weiß nicht, wie ich das anders machen muss. Wir sind erst bei Schritt 2, wir wissen noch nicht, wie es misst. Aber ich weiß, da ist was falsch. Der Heilige Geist offenbart es dir. Okay? Also das Erste, du hast einen einfühlungsvermögenden Lebensstil. Du fühlst dich in anderen Menschen hinein. Du öffnest dich den Situationen anderer Menschen. Du gehst zu ihnen hin. Der zweite Schritt ist dann, dass du sagst, okay, ich habe da gehört, da ist etwas Schlimmes dran. Ich stehe auf für ihn und spreche Wahrheit aus und setze mich für ihn ein. Aber wie setze ich mich für ihn ein? Und da gehen wir jetzt in den dritten Schritt hinein, nämlich unsere wahre, echte Mission. Unsere echte Mission wird deutlich in Matthäus 25. Jesus Christus hat uns in Matthäus 25 deutlich gemacht, er wird runterkommen auf dieser Erde und er wird Gericht abstatten und sagen, okay, wer sind hier meine Kinder? Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Habt ihr's? Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Habt ihr es? Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Habt ihr? Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Habt ihr? Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Habt ihr? Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Darauf wird der König ihnen antworten, ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, hier auf dieser Erde, da wo du gerade lebst, dein Nachbar, und wäre noch so gering geachtet, wäre noch gering, dass er in der letzten Ecke Bielefelds als Obdachloser lebt und dich nach ein Stück Brot fragt, habt ihr? Dann habt ihr es Jesus getan, dann habt ihr es Gott getan. Unsere karikative Barmherzigkeit gegenüber Menschen darf nicht aufgebaut werden auf irgendwelche Verletzungen, die wir mit Menschen haben oder irgendwelchen Erfahrungen, die wir mit Menschen haben oder das, was Menschen sagen, sondern unsere karikative Motivation soll darin liegen, Gott anzubeten. Das heißt, wenn ich Menschen diene, bete ich Gott an. Da ist Jesus Christus in ihm. Er lebt da. Er ist da. Gottesdienst. Wollt ihr Gottesdienst feiern? Dann lindert die Nöte der Menschen. Das ist der größte Gottesdienst, den wir tun können. Denn ihr habt es dann ihm getan, den Gott, unserem Schöpfer. Nächstenliebe ist deshalb eine machtvolle Bekundung und Demonstration der Liebe Gottes hier auf dieser Erde gegenüber einer sehr skeptischen Welt, das wirklich so alles so alle seine Richtigkeit hat. All diese Skepsis können wir entgegentreten, indem wir jemandem helfen. Und diese 6 Grundbedürfnisse, die hier aufgelistet sind, ne, Durst, Hunger, Kleidung, Integrität, Liebe am Ende, aber auch Gesundheit, können wir geben. Das hat uns Gott gegeben. All das, was Gott dir gegeben hat, wenn Gott dir Gesundheit gegeben hat, dann kannst du es weitergeben. Wenn Gott Finanzen gegeben hat, so ist es nicht dein Eigentum. Du bist nur der Verwalter seiner Finanzen, die du weitergibst zum Segen anderer. Dieser Katalog an Grundbedürfnissen lassen sich aber auch heute wiedersehen. Und ich frage dich, ich war erwerbslos und du hast mir Arbeit gegeben. Ich war Migrant und Flüchtling und du hast mich aufgenommen und hast nicht dem dummen Geschwätz anderer Menschen beigepflichtet, die schlecht über Flüchtlinge reden. Danke, dass du mich aufgenommen hast. Denn ich war obdachlos und du hast mir aufgeholfen. Du hast mir was zu essen gegeben. Ich war nur ein Fötus im Bauch. Doch du hast mich vor der Abtreibung bewahrt und ich lebe. Ich war einsam und du hast mich besucht. Ich war ein Fremder und ich habe Nachhilfe bekommen. Ich war arm auf der anderen Seite der Welt und du hast mir irgendwie Geld geschickt. Danke, das hast du für Gott getan. Das können wir tun. Natürlich sind viele globale Prozesse, die unterwegs sind. Deine T-Shirts werden hergestellt von Kindern in Bangladesch unter widrigsten Umständen und Bedingungen. Wir können weiterhin das kaufen. Hinterfrage dein Konsum, womit du auch schon einen Beitrag leisten kannst. Da wird dich Gott fragen. Ich war ein kleines Mädchen in Bangladesch. Ich habe dein T-Shirt hergestellt. Was hast du dazu beigetragen? Zu meinen Bedingungen, unter denen ich arbeite. Was hast du dazu beigetragen zu einem Jungen, der eingeschleust wurde von Nigeria in die Elfenbeinküste auf die Kakaoplantage um Bohnen zu pflücken für deine Schokolade, die du hier für ein paar Cent bekommst und er nicht entlohnt wird. Was tust du, um diesen Missstand dich aufzuheben und sagen, nein, so kann es nicht weitergehen. Ich weiß nicht wie, aber ich weiß, dass Gott dahinter steckt und ich weiß, dass ich nicht etwas zurückgreifen muss, wo ich weiß, dass da Ungerechtigkeit hintersteht. Dieses Label steht nicht für Freiheit, nicht für die gute Botschaft, sondern für eine Botschaft, die ich einleitend vorgelesen habe. Und wenn du denkst, hey, Berufung, ich bin gerade, ich erreiche nicht sehr viel Notleidende, doch du musst nur umschauen, der Heilige Geist ist der wichtige Impulsgeber, dir heutige Ungerechtigkeiten, Armut und Leid aufzuzeigen. Und er wird dir dabei helfen, sie zu sehen, aber sie auch zu lindern, dir Wege aufzuzeigen. Und somit sehen wir sowohl bei Johannes der Täufer, dann bei Jesus selbst und unser Auftrag, unsere Mission, unsere echte Mission, zeigt auf, dass wir nicht unverantwortlich dem gegenüberstehen können. Wir haben da diesen Auftrag bekommen, das ist eine Verantwortung, die wir wahrnehmen müssen und dem einen unermesslichen hohen Stellwert beimessen können. Das können wir nicht unter dem Wort Gottes stellen. Wort Gottes und Handeln sind eins zu sehen, ist in einem Zusammenhang zu sehen. Nächstenliebe ist keine Option, wo du denkst, ja, ich habe ja den Glauben. Verfall nicht in so eine individuelle Frömmigkeit, sondern komm hinaus und teile das, was Gott dir gibt, mit anderen Menschen. Und wenn du Not siehst, so ist es deine Berufung, da hineinzusehen und was zu unternehmen. Und so will ich jetzt zum Schluss kommen und euch aufzeigen, wie wir nun mit all diesen Unverfänglichkeiten irgendwas unternehmen können. Und das sind genau, um eine Antwort zu haben auf Leid, um eine Antwort zu haben auf Armut und auf Gerechtigkeit. Das sind Buzzwörter, die uns niederreißen, wo wir viele komplexe Vorstellungen haben der Unmöglichkeit, Berge, wo wir denken, das kriegen wir nie hin. In dieser Negativität liegt auch die Lösung. Leid. Leid fängt an, dass wir uns identifizieren mit dem Gegenüber. Wenn ihr Leid hört, denkt sofort daran, ich will ihn kennenlernen. Was geht er gerade durch? Was fühlt er? Ich stelle Fragen. Ich will ihn kennenlernen. Dann weißt du mehr, in welcher Situation er sich befindet. Du kannst dich hineinversetzen. Jesus sah Menschenmenge einfach ohne einen Hirten herumlaufen. Er hat mitgespürt, er hat mitgefühlt. Sein Freund Lazarus ist gestorben. Er hat geweint und ihn wieder auferweckt. Im Alten Testament finden wir immer wieder Beispiele. Mein Lieblingsbeispiel ist Nehemia, der zurückkommt nach Jerusalem aus dem Exil und sieht, dass alles zerstört ist. Viele Syrer können wahrscheinlich das nachvollziehen. Wenn sie irgendwann mal zurückgehen, denken, wow, hier ist alles zerstört. Ein tiefes Mitgefühl bewegte Nehemia, zu Gott zu gehen und zu beten und dann der Armut entgegenzustehen mit Mut. Nicht zu sagen, das ist viel zu groß, sondern zu sagen, ich weiß, wer ich bin. Ich frage nur Gott, was soll ich tun? Mut aufzuschreien, wenn da eine Ungerechtigkeit ist und nicht allen Dingen dieser Welt einfach so einen Lauf zu geben, so eine gleichgültige Haltung zu geben, ja, dann ist es halt so. Sondern zu sagen, mutig, ich weiß nicht wie, aber ich glaube, das ist falsch. Ich sag euch, wie wir es machen können, als Kinder Jesu Christi, dass wir echte Liebe zeigen. In der Ungerechtigkeit, eine Ungerechtigkeit zu besiegen, können wir nur mit der Liebe Gottes. Sie darin zu begegnen, wo sie sind, und zu handeln in Liebe. Und diese drei Einigkeit, dieses Leid, Armut, Ungerechtigkeit scheint dann ganz einfach zu sein. Ist nicht mehr so sperrig, sondern ist nur noch erkennen durch Mitgefühl, indem wir uns mit denen identifizieren. Erkenne die Person, ist erhebe deine Stimme für die Stimmlosen, dem nicht kein Gehör mehr gegeben wird, mit Mut, und handle durch Liebe, durch echte Liebe, kein Fake, kein irgendwie, damit ich mich besser fühle, sondern setze dich damit auseinander, mit der Gegebenheit dieser Person und leite Handlungen heraus. Ich will, dass wir es zu einem Lebensstil machen in unserer Gemeinde und es nicht ja einfach in diesem Wort sein zu lassen oder es einfach nur hinaus zu posaunen, sondern wirklich jetzt Taten folgen zu lassen. Und da will ich euch mit hineinnehmen, nämlich in ein Gemeindeprojekt von der FCG Bielefeld. Und dieses Gemeindeprojekt soll dazu auch führen, dass wir das praktizieren können, dass wir Menschen uns annähern können, mutig aufschreien können und echte Liebe bezeugen können. Aber indem wir zusammenrücken, eine Gemeinde, die nicht nur für sich selbst lebt, nicht jeder Einzelne, sondern wo wir sagen, komm, wir wollen echt leben. Echt. Gefühlsvoll echt, mitfühlend echt. Und so rücken wir zusammen und können solidarisch uns zeigen mit Menschen, die in Armut leben, die hilfsbedürftig sind und die mit den Umständen total überfordert sind. Und wir haben vorhin gelesen, dass es letztendlich eine Problematik der ungerechten Verteilung an Ressourcen liegt, die zum größten Teil zu Armut führt. Und wir sind gesegnet hier in Deutschland mit Finanzen. Wir sind gesegnet im Vergleich zu anderen Ländern, dass wir ihnen helfen können. Und diesen Segen ist eine offene Tür für uns, Gott zu bezeugen in die ganze Welt, aber auch Gott selbst zu erleben. Und das wollen wir tun mit einem Gemeindeprojekt in Ruanda. Jean und Christine sind zwei Missionare, die dort tätig sind und Speisung durchführen. Die geben Nahrung, Essen und Trinken, Tiere an Familien, an Menschen, die dort vor Ort sind. Und die erleben dann dort so eine Veränderung ihrer Lebensweise, dass wir gedacht haben, hey, das ist sehr stark unterstützenswert. Wir nennen es die Speisung der Tausenden. Damals, vor 2000 Jahren, hat Jesus Christus über 5000 Menschen gespeist. Und das können wir heute nochmal tun. Und dieses Wunder erleben. Worum geht es in dieses Gemeindeprojekt? Wir wollen mit unserer Spende eine Wirkung in Ruanda erleben, die sich in vier Dimensionen aufzeigt. Durch die Speisung von anderen Menschen kommen Menschen zusammen in Gruppen, in Zusammenkünften. Und was sie dort erleben, ist erstaunlich. Allein, dass man Menschen was zu essen gibt, sie zusammenkommen, kann das vier unterschiedliche Wirkungen haben. Zum einen, dass Kinder vor allem wieder in die Bildung hineingehen und an Schulen sich tatsächlich wieder bilden lassen, statt arbeiten zu gehen, damit sie irgendwas zu essen haben. Die Älteren können dann wieder arbeiten gehen, weil sie wieder fit sind, körperlich fit und geistig fit. Gemeinden entstehen und erleben enormen Zuwachs. Was dort zum Beispiel wirklich zu sehen ist, dass die Kriminalität unter den Menschen sinkt, weil die Möglichkeiten schaffen durch die Gemeinschaft, sich zu identifizieren, mutig Probleme aufzuzeigen und echte Liebe in den Handlungen zu manifestieren. Und dass die Kindersterblichkeit sogar sinkt. Halleluja. Ist das nicht eine gute Botschaft, womit wir durch einen kleinen Beitrag zu leisten können und diese Wunder erleben können. Wie läuft das ab? Wir als Gemeinde sind aufgefordert zu spenden, als Dauerspende oder als Einzelspende. Nehmen wir an, wir wollen 1.000 Euro monatlich hinspenden. Das fühlt sich erstmal unmöglich an. 1.000 Euro pro Monat nach Ruanda für eine Speisung der Tausenden. Schaffen wir das? Ich sage ja, wir schaffen das. Wir sind knapp 500, weniger als 500 Mitgliedern. Wenn jeder von uns 2 Euro monatlich als Dauerspender sich da hinein investiert, ein Eis im Monat opfert, ein Kaffee im Monat opfert, dann können wir ein ganzes Land transformieren und erwecken. Das ist aber nur mit unserer Bereitschaft möglich, wenn wir sagen, ja, ich glaube daran, was Jesus sagt, ich will nicht nur zusehen, sondern wenn Jesus sagt, ich bin arm, ich will helfen. Und dass ich das nicht mehr als Option wahrnehme, sondern als meine Aufgabe, als meinen Ruf hier in dieser Welt. So ermutige ich dich, mit 2 Euro zu beginnen, mit mehr, was auch immer der Heilige Geist dir aufträgt, aber auch Einzelspenden zu geben, sei es mit zwei Hühnern, 12 Euro. Wir können so einen kleinen Markt hier öffnen. Und wer will 60 Euro? Nein, das machen wir nicht, ansonsten wird der Tempel ausgeräumt. Aber mit einer Ziege 50 Euro. Und das sind so kleine Beträge, womit man Veränderungen hervorbringen kann. Und da lass uns nicht wegschauen, sondern wirklich gemeinsam dann bezeugen, wow, FCG Bielefeld hat da was bewegt. Wenn Gott fragen wird, was hat FCG Bielefeld gemacht? Ich will, da wird er sagen, es war warm, es war ein guter Tee. Es war kein lauwarmer Tee, den ich ausspucken möchte, sondern der ist kräftig, der ist schön, der schmeckt mir, der ist wohlriechend, da kommt was hervor. FCG Bielefeld soll dafür stehen, um somit ein Stück Himmel auf Erden zu erleben. Und damit ihr wisst, dass es nicht nur ein Märchen ist, was ich hier euch erzähle, war Petra Bazan, bitte dich nach vorne zu kommen, in Ruanda und wird euch frische Eindrücke weitergeben, was sie dort alles erlebt hat mit Gott und mit John und Christine.
Hallo, mein Name ist Petra Bazan. Ich bin noch relativ frisch hier in der Gemeinde und habe so vor gut 2 Jahren stand Christina Frank hier auf der Bühne und erzählte von ihrer Mission in Ruanda und sagte, sie hatte vor, eine Missionsreise zu machen. Und ich habe gesagt, okay, ich bin dabei. Ich habe hier gesessen und habe gedacht, okay, warum sagst du das jetzt? Ich bin sofort zu ihr hingelaufen und habe gesagt, Christina, egal wann du fährst, ich komme mit. Als ich dann zu Hause war, habe ich mir gedacht, was war das? Warum willst du da hin? Eigentlich magst du doch Sonne, Strand und Meer und so. Gibt's da nicht, weil das ist ja Mittelafrika. Keine Ahnung, ich war noch nie in Afrika vorher. Gut, ich habe mich leiten lassen. Gott hat mir gesagt, Petra, das ist dein Job, du hast dahin zu fahren. Okay, habe ich gedacht, ich fahre dahin. Christina hat alles organisiert. Dieses Jahr stand dann die Reise an. Leider ist dann am 4. Mai das passiert, was passiert ist. Und somit war alles durcheinander. Christina ist gestorben und die Reise stand fest. Und ich wusste gar nicht mehr, was ich tun sollte. Dann kam plötzlich vorher, war ich völlig tiefenentspannt, weil Christina, die macht das schon. Jetzt musste ich selber aktiv werden und der Feind hat ganze Arbeit geleistet. Und Clara hat mal zu mir gesagt, Petra, Mission, da ist der Feind sofort vorne an der Front und tut alles dafür, dass du nicht Missionsreise oder jeder sich für Mission einsetzt, für die Armen. So war ich dann auch wirklich, ging es mir sehr schlecht. Ich wusste nicht, fahre ich, wieso fahre ich, warum fahre ich überhaupt, was will ich da, wieso, weshalb, warum und nein, Angst und dann sterbe ich auch und es war wirklich richtig schlimm. Jetzt stehe ich hier, das heißt, ich war da Sollten eigentlich noch mehr mitfahren. Ich bin dann übrig geblieben, was das natürlich auch nicht leichter gemacht hat. Und dann habe ich gedacht, okay, komm Petra, fahr dahin. Du kannst immer, kauf dir einen Flug zurück, fahr jetzt erstmal. Also bin ich von Hannover nach Istanbul, von Istanbul nach Kigali. So kommt man da also hin, unter anderem. Dann, als ich im Flugzeug saß, von Istanbul nach Kigali, dachte mir so, okay, dann waren wir im Landeanflug, es war ein Nachtflug und dann habe ich ganz viel Lichter gesehen und habe ich gedacht, ah, ja, es gibt Strom, in Afrika gibt es also Strom. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich dachte, ich liege irgendwie im Busch unter einem Baum oder so. Ich weiß nicht, auf jeden Fall habe ich mich total gefreut. Es war ganz viel Licht da und es sah aus wie eine Stadt. Ne? Es war auch eine Stadt, weil Kigali ist die Hauptstadt von Ruanda und die wird auch genannt als Singapur Afrikas. Es gibt so eine Skyline. Irgendwann habe ich mir überlegt, mache ich mal vielleicht so ein kleines Event abends oder so und stelle meine Bilder vor und wer mich fragen möchte, kann dann ganz viel fragen. Ja, auf jeden Fall war ich dann da und Jean hat mich abgeholt. Ich durfte bei Jean und Christine leben in der Familie, eine wunderbare Familie. Ich kann nur sagen, jeder, wenn das mal wieder geplant ist, fahrt dahin. Es ist traumhaft schön. Ganz liebe Menschen und man braucht keine Angst haben. Es ist wirklich, es ist erstmal nicht heiß. Man denkt, es ist heiß, es ist nicht heiß. Und es ist wirklich eine ganz tolle Stadt und ein ganz tolles Land. Sehr sauber, überhaupt nicht gefährlich. Also wirklich, ich kann mich da frei bewegen, auch wenn ich vielleicht so ziemlich mit die einzige Weiße dort war. Gut, dann war ja meine Trip nicht, ich soll mir Kigali angucken, sondern Mission. Dann bin ich mit Jean in das Dorf gefahren, das steht auch in dem Flyer, Negenda heißt das, wo Jean, unter anderem Jean und Christine aktiv sind und sich einsetzen für die Armen. So, dann sind wir also dahin gefahren. Es ist so, Ruanda ist nicht besonders groß. Und Kigali ist wirklich die Hauptstadt, da gibt's alles. Da kriegt man Eis, da kriegt man Pizza, da kriegt man, wenn man will, kriegt man da alles. Und es bezahlen kann, ist wirklich sehr teuer. Und dann fährt man so ungefähr 2 Stunden und ist dann dort, wo nichts ist. Da gibt's keinen Strom, da gibt's kein Wasser, da gibt's kein Essen, da gibt's irgendwie so gut wie nichts. Viele Menschen, viele Kinder. Ruanda ist ja durch die Geschichte, die das Land leider miterleben durfte, sieht man nicht viele alte Menschen. Also da gibt es nicht so viele alte Menschen, weil die halt alle gestorben sind. Somit gibt es sehr viele Kinder und Jugendliche, die ganz alleine unterwegs sind. Und Jean und Christine, die sind da in dieser Gemeinde tätig und haben da auch schon eine Kirche gebaut und eine Schule. Die ist zwar noch nicht eröffnet, weil das Government da irgendwie das noch nicht so will, aber ich denke, das wird schon auch noch schaffen. Und die Menschen dort, es sind so 1200 ungefähr, die in der Gemeinde sind, nehmen wirklich kilometerweite Wegstreckenaufsicht, also die laufen und laufen und laufen und laufen, keine Ahnung wie lange, um an diesem Gottesdienst teilzuhaben und was einfach fantastisch ist. Wir waren also dann da und wurden begrüßt wie Könige, was natürlich sehr unangenehm für mich war, aber die haben für uns da wirklich alles gemacht, die haben getanzt, die haben gesungen, die Kinder waren so glücklich und haben immer gesagt, Mama Christina ist Freundin, so, weil Mama Christina ist da wirklich, Christina war allgegenwärtig dort. Also die ganzen, ich war 2 Wochen da, allgegenwärtig, die war, jeder wollte mich anfassen, mit mir sprechen, weil ich ja die Freundin von oder Schwester von Christina bin. Und das war wirklich ganz, ganz, ganz herzerreißend schön. Ja, ich habe da natürlich auch was mitgebracht, so eine kleine Geschichte. Ich habe dann Lutscher aus Deutschland mitgebracht, 200 Stück, dachte ich mir so, wow, okay, 200 Lutscher. ich habe mir eigentlich keine Gedanken gemacht, 200 ist schon eine Menge, ne? Dann bin ich also da und sitze da vorne, wir wurden also dahingesetzt, so dass wir so wirklich was ganz Besonderes da sind. Und dann zähle ich so die Kinder durch und denke mir, okay, 200 Lutscher, das wird nicht reichen. Das ist definitiv zu wenig, weil es waren mindestens 400 Kinder, ich weiß nicht, mindestens. Und dann habe ich zu Jean gesagt, Jean, so mit vorgehaltener Hand, ich verteile diese Lutscher nicht, das mache ich nicht. Das wird nicht reichen, ne? Also ich habe nur 200 und das sind 400 und wenn dann ein paar Kinder nichts kriegen, das ertrage ich nicht, ne? Also das wird, nein. Und Jean so, Petra, relax, alles ist gut, ne? Okay, dachte mir, gut. Keine Ahnung, so schnell kam das dann, also ich da mit meiner Tüte, wurde ich dann aufgefordert, die Lutscher zu verteilen. Und dann habe ich das auch gemacht und dann habe ich die verteilt und habe gedacht, okay, was ist hier? Die Tüte, die würde nicht leer, also es war wie bei der Speisung, wirklich, das war wirklich die Lutscher, ich habe verteilt und die Babys haben Lutscher gekriegt und alle haben Lutscher gekriegt und das war wirklich so, die Tüte war nicht leer, es waren sogar noch Lutscher übrig, ich weiß natürlich, wie das passiert ist, aber es war in dem Moment wirklich, dachte ich mir, danke Gott, dass ich das, keine Ahnung, das war wunderbar. Dann standen die Kinder da, alle wirklich super happy mit ihren Lutschern und ein kleines Stück Hoffnung für die Kinder. Ne? Was ich auf jeden Fall sagen möchte, bitte unterstützt die Jean und Christine, das ist wirklich... Also die bewirken da sehr viel und die Familien und die Kinder, die haben das sehr nötig, dort Essen zu bekommen, um auch die Hoffnung nicht zu verlieren. Und das ist wirklich, das merkt man, die haben so, das gibt denen so viel. Ich meine, ich war da nur ich, ganz eigentlich so ein unwichtiger Mensch. Aber für die war das wirklich ein fantastisches Erlebnis, woran die sich festhalten und was die auch nicht vergessen werden. Und deswegen kann ich nur jeden auffordern, wer nicht selber hinfahren kann, tut, was er kann, um das zu unterstützen und denen Hoffnung zu geben und die beiden Jean und Christine zu unterstützen, dass die da ihr Projekt durchführen können. Ja, also ich habe noch mein Projekt, wäre noch ein Brunnen bauen, aber das ist mein ganz persönliches Projekt, was ich sicherlich auch irgendwann mal anbringen werde, weil kein Wasser, kein Milch, da wirklich, da sterben die Kinder, weil es kein Wasser gibt. Also es gibt da kein Wasser. Es gibt Wasser, 2 Stunden Autofahrt weiter ist alles da, aber dort, wo die sind, gibt es kein Wasser und da sterben wirklich die Kinder, weil sie nichts zu trinken haben. Und das ist wirklich ganz furchtbar, dass auch auf die Kinder da nicht so viel geguckt wird, weil die halt einfach zu schnell sterben, was visuell wirklich nicht greifbar ist für uns Menschen. Also für mich war das wirklich schwierig, weil Ruanda ist wirklich sauber, es ist ganz ordentlich, es hat alles seine Struktur und Ordnung, selbst in diesen Dörfern, im Village, sagt Jean immer, also das Dorf im Dorf, also wirklich das Hinterste, ist, da die Häuser, die Lehmhütten sind eingefasst in Quadrate, in Hecken, also das muss man erstmal verstehen, begreifen, dass das wirklich, trotz dass man das Auge sieht, alles ist in Ordnung, es nicht in Ordnung ist. Und deswegen kann ich nur euch Mut machen, euch zu trauen, etwas zu tun. Danke.
Hammer. Jesus wirkt. Ist gut. Fragt sich jetzt nur, wie man das alles macht, wer das alles organisatorisch leitet und trägt. Und da hat sich ein Verein gegründet, auch durch die Initiative von Christina Frank, es nennt sich Yes 58, Ja 58. Es ist angelehnt an Jesaja 58. Und an diese Organisation gehen die Spenden ein. Das heißt, wir als Gemeinde sind Projektverantwortliche, Dazu zählt dieser Bereich FCG Go. Die Spende geht dann an Yes 58, die verwalten das. Und die Projektumsetzung offensichtlich dann von Jean-Christine. Und wie sie das tun und was eigentlich ihre DNA ist, das stellen jetzt euch Karin Dau und Sven Teigelkamp vor.
Super. Ja, genau. Yes 58. Wie sind wir dazu gekommen? Ich komme in ein abgelegenes Randgebiet einer Stadt in Südamerika, in einem Land, wo ich lange Zeit gelebt habe. Ich sehe nicht viel Erfreuliches. Kleine, ärmliche Hütten, aus Matsch und Lehm irgendwie zusammengezimmert, viele ungepflegte Kinder mit großen, traurigen Augen, in zerrissenen Lumpen, inmitten von Schweinen, Hunden und Müll. Manchmal steigt der Fluss, an dem sie leben, weil es Niemandsland ist, und schwemmt alles weg. Mühselig wird wieder alles aufgebaut und irgendwie zusammengezimmert. Magere Gestalten, oft sichtbar alkoholisiert oder im Rausch, schwanken vor dir her. Und so weiter und so weiter. Nur ein kleiner Einblick. Was für ein Elend. Schnell weg und weiter. Wer will dann sowas schon sehen? Was soll man da machen bei so viel Armut? Und noch ein ganz schlimmes Argument. Die sind ja sowieso selber schuld an ihrem Schicksal. Das ist aber noch nicht alles. Dahinter steckt noch viel, viel mehr. Das ist nur die Fassade, nur die Spitze eines Eisbergs. Dahinter verbirgt sich zum Beispiel meistens Ausbeuterei, Sklaverei, Zwangsprostitution und so weiter. Das gibt's leider überall in der Welt, wie wir gehört haben, auch in Ruanda. Vielleicht oder überall, vielleicht nicht so in dieser sichtbaren Form, wie ich es gerade geschildert habe. Und Deutschland, wo man denkt, alles ist so geordnet und unter staatlicher Kontrolle, ist darin leider auch schwer verwickelt und unterstützt zum Beispiel Menschenhandel, Zwangsprostitution und so weiter. Beim Anblick solch eines Elends und haarsträubender Tatsachen und Ungerechtigkeit neigt man leicht dazu zu sagen, man kann ja gar nichts tun gegen so viel Elend. Und dann trifft man oft eine falsche Entscheidung, nämlich nichts zu tun. Aber gerade deswegen stehen wir heute hier und sagen, wir wollen doch was tun. Und gemäß und nach dem Wort Gottes auch handeln. Das war auch der Grund und der Anlass, einen Verein zu gründen. Wir glauben, dass er ein Werkzeug ist, über dem man ein klein wenig Not lindern könnte. Dieser Verein, genannt Yes 58, haben wir zusammen mit Christina damals ins Leben gerufen. Sie war eigentlich die Leiterin und Initiatorin. Jetzt ist sie leider nicht mehr unter uns. Sie ist beim himmlischen Vater. Und wir, die wir hier sind, wollen wir mit Gottes Hilfe das weitermachen und versuchen, den Armen zu helfen. Yes 58 steht für das 58. Kapitel aus dem Propheten Jesaja. Wir glauben und sind von ganzem Herzen überzeugt, dass dieser Auftrag von Gott an sein Volk, sich für die Unterdrückten, Misshandelten, Sklaven und Armen einzusetzen, immer noch gilt und das mehr als je zuvor. Und gegründet auf diesen biblischen Auftrag möchten wir ganz, ganz herzlich einladen, euch zum aktiven Einsatz mobilisieren zu lassen. Es ist auch ganz bestimmt auf Gottes Herzen. Es ist sein Pulsschlag. Wir finden es hunderte von Male in der Bibel, wo das immer wieder erwähnt wird. Und deswegen sind wir überzeugt und sind auf diesem Wort Gottes gegründet. Wir möchten euch auffordern und einladen, eure Hände und Herzen zu öffnen und aufzutun. Lasst uns gemeinsam Yes 58 aktiv leben. Wir sind überzeugt, dass wenn ein jeder einen kleinen Beitrag leisten würde, egal in welcher Art, dann könnte vieles, vieles verändert werden. Wir können nicht alles tun, aber alle können etwas tun. Ich bin mir sicher, dass selbst ein kleiner Beitrag vieles, vieles verändern wird. Ich möchte jetzt einen Teil aus Jesaja 58 lesen. Das ist der Grund, auf dem unser Verein basiert ist und der uns motiviert, weiterzugehen, weil Gott uns einfach da rein pusht und weiter pusht. Da heißt es in Jesaja 58, ab Vers 6, Fasten, wie ich es liebe, sieht doch viel mehr so aus. Lasst die zu Unrecht Gefangenen frei und gebt die los, die ihr unterjocht habt. Lasst die Unterdrückten frei, zerbrecht jedes Joch. Ich möchte, dass ihr euer Essen mit den Hungrigen teilt und heimatlose Menschen gastfreundlich aufnehmt. Wenn ihr einen Nackten seht, dann kleidet ihn ein, verleugnet euer eigenes Fleisch und Blut nicht. Wenn du so handelst, wird dein Licht aufleuchten wie die Morgenröte. Deine Heilung wird schnelle Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit geht dir dann voraus und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird antworten, hier bin ich. Entferne die Unterdrückung aus deiner Mitte. Lass die höhnischen Fingerzeichen und das Trügerische reden. Öffne dem Hungrigen dein Herz und hilf dem, der in Not ist. Dann wird dein Licht in der Dunkelheit aufleuchten und das, was dein Leben dunkel macht, wird hell wie der Mittag sein.
Bei mir fing alles mit einer Frage an. Einer Frage, die ich mir gestellt habe. Wo habe ich Menschen in Sklaverei geschickt? Wo habe ich Leute in Armut für mich leben lassen, weil ich meinen Wohlstand haben wollte? Weil ich gerne so leben wollte, wie ich das möchte und alles möglichst preiswert haben wollte. Ich habe selber jahrelang von Niedriglohnjobs gearbeitet, gelebt und so weiter und kann das vollkommen nachvollziehen, wenn Leute nicht gerecht bezahlt werden für ihre Arbeit, für ihre Tätigkeit, sich dann gering geschätzt fühlen dadurch. Und ich habe mir überlegt, ich möchte gerne aufstehen dafür, ich möchte dafür gerne dagegen etwas unternehmen und habe angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und es fing mit einer Kleinigkeit an und es wurde immer mehr. Es wurde immer mehr. Gott hat mir so viele Bereiche in meinem Leben gezeigt, wo ich was ändern kann, wo ich ein Zeichen setzen kann. Und dieser Verein ist mit ein Zeichen dafür, was wir setzen wollen als Verein, dass wir Christen wirklich aufstehen dafür, dass wir Nächstenliebe leben und Nächstenliebe nicht nur gesagt wird oder ja, dass das irgendwie existiert, sondern dass wir wirklich bekannt werden für unsere Liebe, für unsere Nächstenliebe. Und jeder kann dagegen etwas tun, unter anderem mit dieser Speisung der 1000. Aber es gibt noch so viele andere Dinge, die man in seinem Alltag einbauen kann, die auch gar nicht so schwierig zu bewältigen sind, wo man auch ein Zeichen setzen kann. Und glaubt mir, also Gott hat bei mir mit einem ganz kleinen Baustein angefangen. Und als ich angefangen habe, habe ich mir bei ganz vielen Dingen einfach diese Fragen, die ich gerade gesagt habe, gestellt und immer mehr festgestellt, dass ich in eine völlig falsche Richtung als Christ laufe. Weil ich kann, wie Patrick schon vorhin gesagt hat, meinen Nächsten nicht unterdrücken. Ich muss meinem Nächsten beistehen. Und dieser, für mich begleitet da auch ein Bibelvers immer, das ist 1. Mose 1, Vers 28, wo ganz klar drin steht, dass Gott, als er die Menschen geschaffen hat, uns die Erde als Besitz gegeben hat. Und das in vollem Vertrauen. Und wenn ich sehe, wie wir manchmal mit allem umgehen, was wir auf der Erde haben, wie wir mit unseren Menschen umgehen, wie wir mit allen Tieren und alles, was dort ist, umgehen, haben wir unseren Auftrag noch gar nicht richtig erkannt, der direkt am Anfang der Bibel steht. Und wie gesagt, ich möchte, dass wir als Christen wirklich ein Zeichen setzen und Nächstenliebe ja, neu leben.
Na, das war die DNA, die Identität von Yes 58. Es ist schön, dass es auch so positiv ist. Es ist ja, ja, Veränderung ist möglich. Ja, das, was da drinnen steht, ist wahrhaftig so. Das war nicht nur früher, sondern auch heute so. Und darin sind wir berufen. Die treffen sich öfters, setzen sich mit Ungerechtigkeit auseinander, mit Armut, versuchen es irgendwie auch kommunizierbar zu machen und daraus Projekte abzuleiten. Und ein dieser Projekte ist dieses Gemeindeprojekt. Und da wir alle dahinter stehen und wir, denke ich mal, sie gerne segnen würden, ich würde sie gerne segnen, würde ich euch bitte auffordern, alle aufzustehen, eure Arme auszustrecken hin zu Karin und Sven und Yes 58, die beiden Stellvertreter, für zu beten, auch in eurem Herzen, aber auch für unser Gemeindeprojekt. Danke dir, Jesus. Halleluja. Dir sei Ehre, Jesus. Dir sei Ehre in all dem, was wir tun, in all dem, was wir sind. Unser Leben ist ein hingebungsvolles Leben für deine Liebe und es ist ein Gottesdienst. Ich danke dir, Vater, dass wir nicht vor all diesem Berg der Unmöglichkeiten und der Armut stehen, hilflos, sondern dass du eine Antwort dafür hast. Und dass du uns dazu gebrauchen möchtest, Leiden zu lindern. So danke ich dir, Vater, für Sven, für Karin, dass sie sich bereit fühlen und deinen Ruf annehmen und hinterhergehen und den Jesus Christus nachfolgen. So bitte ich Gott um deinen Segen für ihre tägliche Arbeit, mit ihrer täglichen Auseinandersetzung und dass du, Heiliger Geist, da hineinkommst und ihn offenbarst, wie sie Dinge angehen sollen, dass sie dann von nicht überfordert sind, sondern dass sie wissen, sie haben einen Vertreter, sie haben einen Beistand und das bist du, Jesus Christus. Ich danke dir, Vater, auch für dieses Gemeindeprojekt, wofür du Yes 58 auch erkoren hast und auch unsere Missionare in Ruanda, dass du sie begleitest in diesem Prozess, dass jeder einzelne Schritt von dir geführt und geleitet ist, dass es geistgeleitet ist. Ja. Und ich danke dir, Vater, für auch unsere Herzen, die jetzt sich dafür bereit erklären, sagen, ja, wir wollen an diesem Segen teilhaben. Ja, wir wollen am Reich Gottes teilhaben. Wir wollen mitbauen. Wir wollen nicht nur zusehen. Wir wollen ein Teil dessen sein. Wir wollen eine Antwort hier liefern. Und ich danke dir, Vater, dass wir mit unserer, ja, mit der Strahlungskraft des Heiligen Geistes hier wirken können und den Leid dieser Welt lindern können mit deiner Antwort. Ich danke dir, Herr, dass das Evangelium Gerechtigkeit schafft. Dank dir, Vater. Wir wollen uns aufmachen mit dir und diese Erweckung und Transformation sehen und erwarten. Danke, Vater. In Jesu Namen. Amen. Gerechtigkeit leben. Das ist eine Form, Gerechtigkeit zu leben für uns als Gemeinde und auch natürlich in unserem alltäglichen Leben. Wichtig ist, was ihr mitnehmt, lebet echt. Jetzt habt ihr die Folie weggenommen. Lebt echt, echt im Zusammenrücken der Gemeinde. Lasst uns zusammenrücken und echt für Ruanda einstehen, echt für die Nächsten hier einstehen, echt für uns hier einstehen und uns dafür öffnen. Und so bitte ich den Heiligen Geist, dass er unsere Herzen jetzt dient und uns aufzeigt, wo wir gebraucht werden können von Gott. Und dass er unsere Herzen jetzt aufschließt, aufmacht, sein Licht hineinscheinen lässt und wir jetzt Dinge sehen, die wir zuvor noch nicht gesehen haben und dann bezeugen können, wow, Gott, du wirkst heute noch. Danke dir. Amen.